Ja, heute sind wir am Ende unserer kleinen Predigtreihe angekommen. Kleine Propheten, ganz groß. Euch ist sicherlich aufgefallen bei den verschiedenen prophetischen Texten, die wir gemeinsam gelesen haben. Irgendwie immer, wenn ein Prophet was zu sagen hatte, gab es was auf die Mütze. Die haben immer nur gemeckert. Zumindest hatten sie was. Und irgendwo ist es ja auch logisch. Gott schickt einen Propheten in eine Zeit, in eine Situation, wo ein Missstand herrscht, um das Volk auf eine neue Richtung zu lenken. Und ich glaube, dass diese Lenkwirkung des Propheten im Vordergrund steht. Und nicht unbedingt in erster Linie das, was er im Einzelnen gesagt hat, das ist natürlich auch wichtig, aber das Besondere ist, in welche Richtung weist uns der Prophet. Hosea hat uns an seinem eigenen Leben gezeigt, wie groß die Liebe Gottes ist. Amos richtete unsere Aufmerksamkeit auf soziale Verantwortung. Habakuk rückte die Gerechtigkeit Gottes in den Fokus. Und heute wollen wir uns Maleachi anschauen. Maleachi ist einfach zu finden in der Bibel. Es ist das letzte Buch des Alten Testaments. Und er ist tatsächlich sogar auch der letzte, zeitmäßig gesehen, der letzte Prophet dieser Epoche. Wobei es ist noch nicht einmal so richtig klar, ob der Prophet überhaupt Maleachi hieß. Denn, vielleicht ist das euch schon mal aufgefallen, so ein Prophetenbuch, das fängt normalerweise an, die Worte Gottes, des Herrn zu Maleachi, dem Sohn des X, im Jahr Y von König Z. So, das ist eigentlich so die übliche Eingangsformel, damit man wusste, wo man war. Und das finden wir bei Maleachi gar nicht. Maleachi, dieser Name, hat auch eine Bedeutung. Und das heißt schlicht und ergreifend, mein Bote. Und wir könnten im Grunde Maleachi 1, Vers 1 auch so lesen, dies ist der Ausspruch, das Wort des Herrn an Israel durch meinen Boten. Es hat dadurch was Allgemeingültigeres eigentlich, ja. Trotzdem gab es sicherlich diesen Propheten Maleachi und er hat in einer bestimmten Zeit gesprochen. Wir wissen es natürlich jetzt nicht ganz genau, aber aus den Zusammenhängen des Buches können wir erkennen, dass es irgendwann zwischen 515 und 450 vor Christus etwa geschehen sein muss, dass er gelebt und geredet hat. Eine Zeit, in der der zweite nachexilische Tempel schon fertiggestellt war, aber immer noch große Not und Unterdrückung herrschte durch die persische Fremdherrschaft. Und zu diesen äußeren Nöten drängte sich noch eine geistliche Not. Und diese möchte ich einmal als enttäuschte Erwartungen bezeichnen. Die Propheten Haggai und Zacharia hatten mit ihrer Kultkritik Israel stark dazu angespornt, diesen Tempel wieder aufzubauen. Wie gesagt, in einer Zeit wirtschaftlicher Not haben sie dieses mächtige Bauwerk hingekriegt und den regulären Opferdienst wieder eingeführt. Das war eben für diese Rückkehrer aus dem babylonischen Exil eine Zeit großer Herausforderung. Und das haben sie gemacht mit dem Vorverständnis, wenn wir nur den Tempel wieder aufgebaut haben, dann wird Israel wieder zu alter Größe und Stärke aufsteigen. Dann werden wir mit Segen überschüttet werden. Aber als der Tempel fertig war, änderten sich weder die politischen noch die wirtschaftlichen Verhältnisse, so wie erwartet. Und aus dieser Enttäuschung heraus schlich sich eine Nachlässigkeit in den Gottesdienst ein. Und Maleachi kritisiert vor allem die professionelle Priesterschaft und den Opferdienst. Ich habe die Bibeltexte als Präsentation hier vorne mit, dann könnt ihr da mitlesen. Ihr dürft natürlich auch in der eigenen Bibel mitlesen, das ist immer hilfreicher. Und er kritisiert Maleachi 1, Verse 6 bis 8. Der Herr, der Allmächtige, spricht zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Diener achtet seinen Herrn. Ich bin euer Vater, ich bin euer Herr, doch wo ist eure Achtung? Stattdessen verachtet ihr mich. Doch ihr fragt, inwiefern verachten wir dich? Indem ihr unreines Brot auf meinen Altar opfert. Und ihr fragt, wodurch machen wir dich unrein? Indem ihr behauptet, den Tisch des Herrn braucht man nicht zu achten. Wenn ihr blinde Tiere als Opfer darbringt, ist das etwa nicht schlecht? Ist es nicht schlecht, verkrüppelte oder kranke Tiere zu opfern? Bringt doch einmal eurem Statthalter solche Gaben. Wird er euch dann etwa noch freundlich und wohlwollend begegnen? So spricht der allmächtige Herr. Interessant ist diese Form, so richtig dialogisch schon. Das und das habt ihr getan. Was? Wir doch nicht. Kann nicht sein. Wo? Und dann legt er die Fakten auf den Tisch. Im Kult und später, und das ist vielleicht der bekannteste Text für uns Adventisten, Maleachi 3, Verse 8 bis 10, hatten wir ja auch im Bibelgespräch heute thematisch, darf ein Mensch Gott betrügen? Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit den Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Wie gesagt, gerade dieser letzte Text, der dürfte uns Adventisten recht gut bekannt sein, wird er doch gerne als Ansporn zum Zehnten und Gaben geben gelesen. Ich werde dieses Thema heute nicht aufgreifen. Ich habe das zwar Eckhart versprochen, das kommt auch nochmal, aber ich möchte es gern von einer anderen Seite mehr beleuchten. Heute soll es uns ja um das Anliegen des Propheten Maleachi im Ganzen und nicht nur über diesen einen Teilbereich gehen. Und da steht dieser nachlässige Kult im Vordergrund und die entscheidende Frage ist, wie konnte es dazu kommen? Wieso haben die da so geschludert? Es ist ganz schlicht und sehr menschlich nachvollziehbar. Das Volk hatte erwartet, wenn der Tempel fertig ist, dann beginnt die Zeit des Segens, des Friedens, der versprochene Erlöser kommt, sprich das Paradies auf Erden. Und es geschah nicht. Und die Menschen waren enttäuscht von all den Versprechungen, die ihnen gemacht worden sind. Wenn Gott nicht so handelt, wie man es erwartet, wen wundert es, dass die Menschen zweifeln? Und das Ganze wird letzten Endes in Maleachi 3, Verse 14 und 15 auf den Punkt gebracht. Und jetzt werden wir uns vor allem in diesen folgenden Versen dort bewegen. Vers 14 und 15, da schreibt Maleachi, ihr sagt, welchen Wert hat es, Gott zu dienen? Was haben wir davon, dass wir seine Gebote befolgen und unsere falschen Wege vor dem Herrn, dem Allmächtigen, bereuen? Den Gottlosen geht es viel besser. Obwohl sie Böses tun, geht es ihnen gut. Ja, sie stellen Gott auf die Probe und wurden trotzdem nicht bestraft. Die Menschen damals haben eine sehr moderne Frage gestellt. Was habe ich davon, wenn ich Gott diene? Was habe ich davon? Geht es mir dann wirklich besser? Da ist einer, der bemüht sich am Arbeitsplatz fair und freundlich zu sein, aber befördert wird, wer die Ellenbogen einsetzt. Was habe ich jetzt davon gehabt, dass ich so nett war? Oder andere haben um ihres Glaubens willen sogar ihren Arbeitsplatz komplett verloren. Oder vielleicht auch manches Schicksal, das ihr kennt, Christen in der DDR konnten gar kein Abitur machen, weil sie Christen waren. Was habe ich davon, wenn ich Gott diene? Aber diese Dinge nicht funktionieren. Lohnt es sich? Was habe ich davon? Oder anders formuliert, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit sich Gottes Wirken in meinem Leben zeigt? Und damit kommen wir dem Kern des Problems ein wenig näher. Wie steht es um Ursache und Wirkung in einem Leben mit Gott? Das Volk zu Maleachis Zeit, und man könnte wahrscheinlich das fast auf das ganze Alte Testament ausdehnen, ging fest von einem klaren Tun-Ergehen-Zusammenhang aus. Also, wenn ich dieses tue, macht Gott das. Wenn ich das nicht tue, macht Gott jenes. Ganz einfache, klare, logische Zusammenhang. Wenn ich also den Tempel aufbaue, Opfer darbringe, Zehnten zahle, dann hat Gott uns auch wirtschaftlich zu segnen. Hat Gott meinen Erwartungen entsprechend zu handeln. Wirtschaftlicher Aufschwung, Abschütteln der Fremdherrschaft, Einkehr von Frieden, Heil und Sicherheit. Und mal ganz ehrlich, ihr Tun war doch gar nicht verkehrt. Sie haben doch den Tempel aufgebaut, wie Haggai und Zacharja sie motiviert haben. Sie haben doch ihren Opferdienst eingeführt. Das war doch richtig. Gut, biblisch. Aber waren es ihre Erwartungen auch? Also das, wie sie meinten, wie Gott daraufhin zu handeln hätte. Wie kommen sie dazu eigentlich, Gott Vorschriften zu machen? Haben sie hier nicht mal wieder ihre Wünsche Gott untergejubelt? Gott zum Wunschautomaten degradiert? Gott handelt nicht nach ihren Erwartungen, aber nach seinen Verheißungen. Hatten wir auch schon mal in einer Predigt behandelt. Doch weil eben ihre Erwartungen nicht erfüllt worden sind, wurden sie nachlässig gegenüber den Geboten und Werten Gottes. Und das entwickelt sich zu einem unheilvollen Zusammenhang, der übrigens in der Geschichte der Menschen mit Gott immer wieder vorgekommen ist. Auch wir Adventisten haben so unsere Erfahrungen damit. Im Grunde ist es unsere Gründungsgeschichte. Die Adventbewegung um William Miller berechnete aufgrund von prophetischen Schriften ein Datum für die Wiederkunft Jesu Christi. 22. Oktober 1844. Nur wer kam nicht? Christus. Aber wer bitteschön hat denn hier den Fehler gemacht? Gott oder die Menschen? Hat Gott nicht unmissverständlich klargemacht, dass solche Rechenspiele nicht angemessen sind, steht nicht eindeutig in Matthäus 24, Vers 36 und Apostelgeschichte 1, Vers 7, dass wir weder Zeit noch Stunde dieses Ereignisses wissen müssen, wissen können? Nicht das Wort Gottes und auch nicht die Verheißung war falsch, sondern die Erwartung. Das, was Gott doch bitteschön zu tun hätte. Man denkt, wir hätten daraus lernen sollen. Ich habe von älteren Geschwistern gehört, in den 60er Jahren, jung verheiratet, ihr kriegt jetzt noch Kinder? In dieser Zeit? Wo bald die Verfolgung anfängt? In den 60er Jahren. Kennt ihr bestimmt auch, oder? In den 90ern habe ich noch Predigten gehört, da war gerade Irakkrieg, Armageddon, 3 Jahre noch, dann ist hier Schluss. Ist auch schon wieder 20 Jahre. Oder ganz andere Ebene, es gibt Christen, die meinen, wenn ich nur richtig glaube, wenn ich nur richtig bete, dann wird Gott auch alle meine Wünsche erfüllen. Oder mich, dieses Wirtschaftsevangelium, ja, mich wirtschaftlich segnen. Also an meinem Reichtum kann man erkennen, dass ich richtig glaube. Es gibt Menschen, die denken so. Oder wenn ich nur jeden Morgen meine Andacht mache, dann kann mein Glaube nicht angefochten werden. Und der Punkt ist, Andacht machen ist großartig, beten, glauben, das sind alles gute Dinge, bloß die Frage ist, verknüpfe ich die richtigen Erwartungen oder verknüpfe ich nicht, anders formuliert, falsche Erwartungen mit den richtigen Denken. Wir Menschen sind maßlos bei unseren Fantasien und Erwartungen, was Gott alles zu tun und zu lassen hat. Und so ging es eben auch den Menschen zu Maleachis Zeit. Aber wie ist das denn nun? Lohnt es sich, sich für Gott einzusetzen? Die Frage ist, was ist der Einsatz und was ist der Lohn? Also wenn ich den Lohn immer nur als wirtschaftlichen Erfolg oder als mir geht es gut, alles passiert nach meinen Wünschen interpretiere, dann werde ich enttäuscht werden. Maleachi, hatten wir vorhin festgestellt, ist der letzte Prophet im Alten Testament. Er lebt gewissermaßen schon an der Schwelle zum Neuen Testament. Und im Neuen Testament wird uns ein neuer Ansatz, ein anderer Ansatz vorgestellt. Und das ist Glaube und Beziehung. Ich komme gleich bei dem Bibeltext dazu. Jesus hat deutlich gemacht, dass unsere Idee vom Tun-Ergehen-Zusammenhang ein Irrweg ist. Das beste Beispiel ist das Wunder von dem Blindgeborenen. Wollen wir jetzt nicht ausführlich lesen, es führt zu weit, ist in Johannes 9 nachzufinden, nachzulesen. Und dort erteilt Jesus der Vorstellung der Jünger eine klare Absage, dass die Blindheit dieses Mannes entweder mit den Sünden seiner Eltern zusammenhängen müsse oder mit einer Sünde, die er noch tun würde. Aber für die Jünger war klar, wenn er blind geboren wird, dann muss einer gesündigt haben. Und Jesus sagt, das hat damit nichts zu tun. Es ist einfach falsch, weder die eine noch die andere Sünde. Bei Maleachi wird das noch nicht ganz so klar formuliert, aber er weist, und das sagte ja vorhin, ist die Aufgabe des Propheten, er weist dem Volk den entscheidenden richtigen Weg. Wenn wir jetzt diesen Text, den wir haben, ein wenig weiterlesen, Verse 16 bis 18, und dann lese ich noch die letzten Verse 23 und 24, dann lesen wir dort, da unterhielten sich die, die den Herrn achteten, miteinander, und der Herr bemerkte es und hörte ihnen zu. Und er ließ alle, die Ehrfurcht vor ihm hatten und seinen Namen achteten, in ein Buch eintragen, um sich an sie zu erinnern. An dem Tag, an dem ich handle, werden sie mir gehören, spricht der allmächtige Herr. Ich werde sie verschonen, wie ein Vater sein Kind verschont, das ihn achtet. Dann werdet ihr den Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen, zwischen denen, die Gott dienen und denen, die dies nicht tun, erkennen. Und dann ab Vers 23, doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Das ist doch interessant. Maleachi berichtet uns von einem Buch, in das die Namen eingetragen werden, derjenigen, die Ehrfurcht vor Gott hatten und seinen Namen achteten, damit sie am Tag des Herrn verschont werden. Das heißt, es geht hier, mit anderen Worten formuliert, um diejenigen, die von ganzem Herzen Gott glauben, die in einer Beziehung zu ihm leben, Nachfolge und Wertschätzung. Und diese bekommen seine Aufmerksamkeit und die schreibt er in ein Buch hinein. Und von diesem Buch können wir in der Bibel an anderer Stelle nochmal lesen. In Offenbarung 20, Vers 15 wird von dem Buch des Lebens berichtet. Und jeder, der in diesem Buch des Lebens steht, wird gerettet werden. Nichts anderes sagt Maleachi an dieser Stelle. Jeder, der an Gott glaubt und an Jesus als seinen Herrn und Erlöser, wird in diesem Buch zu finden sein. Auch wenn er von dem Buch nicht spricht, macht Jesus das in Johannes 5, Vers 24 deutlich. Ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Der Weg zu dieser lebensrettenden Beziehung wird von einem Propheten gebahnt, den Maleachi als Elia ankündigt. Und dieser Elia, das wissen wir auch aus dem Neuen Testament, ist niemand anderes als Johannes der Täufer, der den Weg für Jesus gebahnt hat, indem er das Volk durch die Bußtaufe auf ihn vorbereitet hat. Und von ihm schreibt Maleachi, dass er die Beziehung nicht nur zwischen Mensch und Gott, sondern auch unter uns, zwischen den Menschen, den Kindern und den Vätern, heilt. Letzten Endes mündet dieser Aufruf Maleachis in einer wiederhergestellten Beziehung zwischen Gott und dem Mitmenschen oder, um es mit den Worten Jesu zu sagen, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auch bei Maleachi hängt unser Heil nicht mehr von unserer Leistung ab, sondern von unserer Hingabe und unserem Vertrauen. Das Heil wird durch den kommenden Boten, Elia und schließlich Jesus, gebracht und vollendet. Natürlich kann Maleachi zu seiner Zeit nur auf den Bund verweisen, den er damals kannte, der erste Bund. Und das tut er auch in Maleachi Vers 22, also in dem Vers, wo ich einen ausgelassen habe. Für uns, die wir von Christus wissen, bedeutet dies, uns neu und ohne falsche Vorstellung immer wieder neu an Christus zu binden, ihn und seinen Namen zu ehren in der Anbetung, seinem Vorbild in der Liebe, dem zum Nächsten zu folgen. Letzten Endes ist das die gute Nachricht, das Evangelium, das uns auch Maleachi schon damals vermitteln wollte. Und was habe ich nun davon, ihm zu folgen? Ich lebe in einer Beziehung mit dem Schöpfer dieser Welt. Es mag mir nicht immer nur gut ergehen, aber ich bin besser dran als in jeder anderen denkbaren Wirklichkeit. Vertraut nicht auf falsche Vorstellungen und windige Vorhersagen. Gott richtet sein Heil und sein Reich für diejenigen auf, die sich von Herzen ihm und einander zuwenden. Amen.